Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der letzten Folge habe ich unbewusst und zufällig das Thema der heutigen Sendung so ein bisschen angedeutet, denn ich habe darüber gesprochen, dass ja Bruce Cassidy auf dem Markt ist als Coach und dass es vielleicht ein Team aus Kanada geben könnte, was Interesse an Bruce Cassidy hat. Jetzt war das natürlich das Thema Trainer, ganz klar, aber dieses Team, das hat nicht nur auf der Trainerposition einiges an Aufräumarbeiten auf dem Zettel, sondern auch auf anderen Positionen. Und tatsächlich hat diese Mannschaft gehandelt. Und die meisten von euch auch in diesem Fall wissen jetzt wieder, worum es geht. Denn die Toronto Maple Leafs, die haben ihren General Manager Brad Treliving entlassen, beurlaubt. Keith Pelly, der Chief Executive Officer vom Maple Leafs Sports and Entertainment, gleich mal hier auf die, genau, von Maple Leafs Sports and Entertainment, der hat das Ganze dann erstmal verkauft. Gestern in einer Pressekonferenz, vorgestern gab es die Pressemitteilung, eine Dreiviertelstunde oder Stunde vor dem Spiel der Toronto Maple Leafs gegen die Anaheim Ducks. Und ihr wisst, dass das eine Partie war, die ja schon unter einiger Beobachtung stand. Unter anderem hatte sich der Chef des Department of Player Safety bemüht, George Parros nach Anaheim ins Orange County zu kommen, um diese Partie zu beobachten. Und natürlich kennt ihr die Vorgeschichte, Radko Gudas, der Hit an Austin Matthews. Das war ein Thema, was speziell in der Leafs Nation sauer aufgestoßen ist, wo dann die Fans auch gesagt haben, naja, also so dürfen wir einfach nicht reagieren, wenn unser bester Spieler dort im Prinzip verletzt wird und den Rest der Saison ausfällt. Da muss schon eine Reaktion vom Team kommen. Die kam in der Partie direkt, wo Matthews verletzt wurde, nicht. Und es war dann eben zu erwarten, dass es in dieser Partie dann Reaktionen gibt der Maple Leafs. Und tatsächlich war es dann auch so, dass eben deshalb auch George Parros vor Ort war. Und ich suche mir mal gleich den Boxscore raus für die Partie, genau, und es ging los. Es war gar nicht so klar, ob Radko Gudas überhaupt spielen kann. Der hatte einen Spezialschuh an, einen Schutzschuh, weil er eine Verletzung hatte am Fuß und hat aber gesagt, okay, nee, diesen Boot, den nehme ich ab und ich bin auf dem Eis. Keine drei Sekunden, ihr seht es hier jetzt auch im Boxscore, Max Domi, derjenige, der mit Radko Gudas, ja, kämpft. Fragezeichen. Gudas wusste, was kommt, aber er hat nicht reagiert. Er hat sich jetzt auch nicht als Turtle aufs Eis geworfen, aber so richtig wirklich gewehrt in dem Sinne, dass er zurückgeschlagen hat, hat er nicht. Das fand ich schon mal, ungewöhnlich. Dann kann man auch darüber diskutieren, dass ein Spieler, der eigentlich verletzt ist, selbst die Notwendigkeit sieht, in eine Partie reinzugehen, obwohl er verletzt ist, wo er genau weiß, dass er eigentlich nur auf die Glocke bekommt, weil er vorher in einer anderen Partie etwas gemacht hat. Und ihr habt ja meine Meinung gehört zu der Szene zwischen Gudas und Matthews. Und natürlich bin ich auch immer noch der Meinung, dass das für mich der Versuch war, jemanden zu verletzen, dass das Ganze wesentlich härter bestraft werden muss im Normalfall. Aber dann jetzt diese Art wieder, diese Kultur im Eishockey, wo man dann sagt, okay, wir wissen jetzt ganz genau, da wird es eine Schlägerei geben. Der bekommt auf die Glocke vom Gegner, weil die, nicht mal, weil die der Meinung waren, dass das Ganze nicht bestraft wurde, denn das ist ja der Punkt. Die Maple Leafs reagieren in dieser Situation nicht auf das, was das Department of Player Safety gemacht hat. Das sind die Statements des Teams vorher gewesen, das sind die Statements auch des Agenten gewesen von Matthews. Das ist vielleicht auch das, was Connor McDavid angesprochen hat, sondern die Toronto Maple Leafs reagieren jetzt darauf, dass sie beim letzten Mal nicht reagiert haben. Und da sind wir schon wieder bei einem Problem im Hockey und will das jetzt in dieser Folge auch nicht ausarten lassen, aber diese ungeschriebenen Gesetze, diese Kultur, die dort herrscht, dass man eben jetzt dann doch reagieren muss, dass ich jetzt quasi etwas, was ich vorher falsch gemacht habe, dann durch etwas, was wieder falsch ist, korrigieren muss, das erschließt sich mir nicht so ganz. Ich bin nicht jemand, der sagt, ich brauche keine Kämpfe im Eishockey. Wenn es da Situationen gibt, wenn sich das Ganze hochschaukelt, wenn es Spiele gibt, wo aus der Hitze der Partie etwas entsteht, wenn eine Aktion ist vom Tor, wenn unfaire Aktionen sind, wenn eben sowas ist wie mit Matthews und es wird direkt darauf reagiert. Okay, fein, das kann man ja machen. Aber jetzt, ich weiß nicht mehr, 3 Wochen später, mindestens 5 Partien, gut, das war ja gesperrt, später muss ich jetzt so reagieren? Na gut, und auch in der Partie, Domi hat dann den Fight mit ihm, dann kommt nachher, wenn wir jetzt hier auch zusammen auf den Boxscore schauen, Michael Pezzetta, der dann auch nachher eine Matchstrafe bekommt, weil er eben dann auch nicht, glaube ich, darauf reagiert, dass die Linesman oder der Schiedsrichter ihn dann auch da ja quasi verwarnt und er redet weiter und reagiert weiter. Auch das ist etwas, weiß ich nicht, da habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen mit dieser ganzen Thematik und an dieser Stelle übrigens eine Riesenempfehlung, sowieso immer, aber jetzt auch nochmal speziell, hört in die frei verfügbare Folge von Bissl Hockey mit rein, da haben die Jungs im Stammtisch einen Hit oder eine Partie im Prinzip dann insgesamt mit dem ganzen Drumherum, Ingolstadt gegen München, dort entsprechend mit dem ganzen Drumherum diskutiert. Und da sind natürlich Themen, die speziell jetzt auf dieses Spiel bezogen sind, auf die Aktionen dort bezogen sind, auch auf die DEL bezogen sind. Aber es sind auch ganz viele Dinge, die dort erwähnt werden, die einfach die Probleme im Eishockey ansprechen. Die Probleme ansprechen, dass du eben zum Beispiel auch einen Radko Gudasch hast, der neben dem Eis super sympathisch ist, der seine Familie hat und so weiter. Und der dann auf dem Eis keine Minisekunde zögert, wenn er die Gelegenheit hat, einen Gegner in einer bestimmten Situation zu verletzen. Und diese ganze Kultur drumherum, dass dann jetzt wieder die Leafs reagiert haben, wie die Leafs reagiert haben, was da dann wieder die normalen Schlüsse sind aus so einer Aktion, das ist einfach etwas, wo ich sagen muss, das gefällt mir nicht und das wird da eben von den Jungs von Bissl Hockey sehr, sehr schön auch in deren Folge diskutiert. Andere Liga, aber die Thematik, der gesamte Themenkreis ist komplett identisch und schließt an vieles an, was ich dann eben auch entsprechend in meinen Folgen auch thematisiert habe. Zurück zur NHL, zurück zum Spiel Maple Leafs gegen die Ducks. Das ist eben auch eine Partie. Halbe Stunde, Stunde vorher gibt es diese Pressemitteilung. Die Maple Leafs gewinnen dieses Spiel sogar, nachdem sie, ich glaube, 2-4 zurückgelegen haben. Nee, 1-3 haben sie zurückgelegen, genau. Führen dann 4-3, Ausgleich kurz vor Schluss für die Anaheim Ducks und in der Verlängerung dann John Tavares mit dem Tor. Auch da wieder muss man ja sagen, es haben ja im Prinzip Tavares mit 2 Treffern. Nylander, glaube ich, mit 3 Vorlagen. Morgan Riley macht ein Tor. Matthew Nice macht ein Tor. Also alle die, die noch da sind, die noch gut sind bei den Maple Leafs, treffen auch so ein bisschen das, was man die Saison über nicht gesehen hat. Das passiert jetzt hier. Und ein Punkt, den man aber auch mitnehmen muss aus diesem Spiel und der dann auch in die PK überleitet, die es am nächsten Tag dann gegeben hat. Der Punkt ist natürlich, dass die Maple Leafs überhaupt gar kein Interesse daran haben dürften, überhaupt Spiele noch zu gewinnen. Warum ist das Ganze so? Relativ einfach. Sie haben einen Erstrunden-Pick abgegeben an die Boston Bruins und dieser Erstrunden-Pick im Draft 2026, der ist Top 6 protected. Und was heißt das, Top 6 protected? Das heißt, Top 5 protected. Und das heißt, sollten die Leafs innerhalb der ersten 5 platziert sein, was den Draft betrifft, also eines der 5 schlechtesten Teams, beziehungsweise dann gibt es ja auch noch die Auslosung, da müssen sie ein bisschen Glück, ein bisschen Losglück dann haben entsprechend. Da ist es dann so, sollten sie eben dort platziert sein, unter den ersten 5, dann behalten sie ihren Draft-Pick. Das heißt, sie müssten Interesse daran haben, möglichst schlecht zu sein, richtig, richtig schlecht zu sein, um eben ihren Draft-Pick zu behalten. Das passiert aber im Moment nicht. Also zum Beispiel hier holen sie ja dann am Ende sogar 2 Punkte. Das heißt, sie verschlechtern ihre eigene Ausgangsposition und sollten sie zum Beispiel dann den 6. Draft-Pick haben, geht der direkt an die Boston Bruins und eine Saison, in der sie die Playoffs verpassen, wird noch schlimmer, dadurch, dass sie nicht mal einen guten Nachwuchsspieler bekommen und den dann entsprechend entweder selber entwickeln können oder dann auch an der Stelle vielleicht eben dann auch nutzen können, um das Team in der Sommerpause oder dann eben im Verlauf der nächsten Saison besser machen zu können. Also das ist wirklich etwas, wo man einige Fragezeichen haben dürfte. Und ja, die Meldung kam eben ungefähr eine Stunde vorm Spiel bei den Anaheim Ducks und dann gab es am nächsten Tag eine Pressekonferenz mit Keith Pelley und der hat da einige Aussagen gehabt, die ja zum einen teilweise fand ich ein bisschen wirr waren, also zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz hat er dort angesprochen, das war irgendwie etwas, wo ich gesagt habe, das ist jetzt schon relativ ungewöhnlich, wenn mich mal hier einmal kurz müsst ihr mal kurz warten, ich will mich einmal kurz bei X anmelden, weil der Kollege Chris Johnston da, den will ich mal einmal raussuchen. Achso, das muss ich natürlich für euch hier dann entsprechend auch machen. Einmal Chris Johnston raussuchen, denn der hat diese PK so ein bisschen protokolliert und einige der interessantesten Aussagen von ihm, die will ich mal an der Stelle hier jetzt eben auch so ein bisschen für euch mit besprechen, also Chris von The Athletic, aber auch bei TSN unterwegs, bei den Kollegen in Nordamerika, in Kanada speziell, sitzt in Toronto und jemand, der da ein absoluter Experte ist, der eben entsprechend auch auf dieser PK offensichtlich auch war dann an der Stelle und der das Ganze so ein bisschen zusammengefasst hat. Bei Keith Pelley, solange hier, warum auch immer der Feed so lange braucht, also Keith Pelley ist der Chief Executive Officer der Maple Leafs Sports and Entertainment Group. Was ist das Ganze? Das ist ein Besitzerkonsortium, denen gehören einige professionelle Teams und zwar gehören denen die Toronto Maple Leafs, das liegt relativ nah, daher auch der Name, die Raptors aus der NBA, die Toronto Argonauts aus der Canadian Football League, Toronto FC, das ist ein Major League Soccer Team, die Toronto Marlies, das Farmteam der Toronto Maple Leafs, die Raptors 905, das ist das G-League Farmteam der Toronto Raptors und Toronto FC 2, das ist quasi das Farmteam des Major League Teams, also insgesamt 7 professionelle Teams, Franchises dazu noch, die Halle, ein Athletic Center, Trainingszentrum und der Maple Leafs Square, also im Prinzip dann auch der Platz vor dem vor der Arena der Toronto Maple Leafs. So, und er ist derjenige, der die Entscheidung getroffen hat. Er ist aber auch derjenige, der vor dieser Saison gesagt hat, dass er zufrieden ist mit Craig Berube, mit Brad Treliving, dass dies die Führungsebene und die Führungsetage stimmt, die Führungspersonen stimmen bei den Toronto Maple Leafs. Er ist auch derjenige, der dafür verantwortlich war, dass Brendan Shanahan in der Saison davor auch noch erstmal mit auslaufendem Vertrag in die Saison gegangen ist als President of Hockey Operation und ja, er ist für diverse Aktionen verantwortlich. Und vielleicht nochmal für euch so ein bisschen die Historie, ich will jetzt nicht jedes Jahr und jedes Datum erwähnen, aber im Prinzip war es ja so, vor ein paar Jahren gab es 2 Posten bei den Toronto Maple Leafs. Auf dem ersten President of Hockey Operations saß Brendan Shanahan, darunter als General Manager saß Kyle Dubas. Dubas ist mittlerweile bekanntermaßen bei den Pittsburgh Penguins und da hatten wir schon mal die erste Situation, als die Maple Leafs ausgeschieden waren aus den Playoffs, gab es dann noch die Situation und die Möglichkeit, dass man Mitch Marner tauschen könnte. Warum gab es damals die Situation? Weil Marners Vertrag eine No-Trade-Clause beinhaltete und die hatte ein bestimmtes Datum, ab dem die galt. So, und Kyle Dubas wurde nach dem Ausscheiden der Maple Leafs damals gefragt, ob er denn in Erwägung ziehen würde, eben entsprechend dort mit Marner zu tauschen oder auch jemanden der anderen Core vor, also Nylander, Matthews und Morgan Riley sind die anderen 3 noch. Und da hat Dubas gesagt, ja durchaus, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich das mache, weil ja zu dem Zeitpunkt auch noch die Möglichkeit bestand, dass er da einen Tausch initiieren kann, ohne dass man mit Mitch Marner reden muss. Dann war es aber so, dass Brendan Shanahan das wohl mitbekommen hat und hat daraufhin dann Kyle Dubas entlassen und entsprechend eben auch dafür gesorgt, keinen neuen Vertrag für Kyle Dubas eben dort entsprechend geliefert und ja, Kyle Dubas war weg und Brendan Shanahan hat dann, bevor er überhaupt einen General Manager installiert hat, wohl mit den Core 4 telefoniert oder gesprochen und denen versichert, keiner von euch wird getauscht, ihr bleibt hier, wir behalten den Kern und wir holen nur einen neuen General Manager und versuchen eben mit euch 4 den Stanley Cup erstmals seit 1967 wieder zurück nach Toronto zu holen. Und das ist ja schon mal etwas, wenn man, bevor überhaupt ein General Manager da ist, so etwas äußert, das ist schon fatal. So, dann kam das nächste. Sie waren offensichtlich gar nicht so richtig darauf vorbereitet, einen neuen General Manager zu holen. Dann hat man Brad Treliving geholt. Brad Treliving war vorher General Manager bei den Calgary Flames von 2016 bis 2023. Jetzt kann man ja mal so ein bisschen überlegen, wie die Jahre waren bei den Calgary Flames. So wirklich erfolgreich waren die auch nicht. Wenn man im Nachhinein überlegt, was gab es denn da für große Tauschgeschäfte? Ach ja, Huberto Uyghur gegen Matthew Tkachuk, der dann in Florida war. Jetzt kann man natürlich damals zu dem Zeitpunkt sagen, naja, Tkachuk hatte ihnen im Prinzip die Pistole auf die Brust gesetzt und der Gegenwert war noch ganz vernünftig. Aber trotzdem, wenn man sich diese Ära anschaut bei den Calgary Flames von 2014 übrigens war es, ich habe zwischendrin noch hier was, von 14 bis 23 war er General Manager. Wenn man sich die Ära dort anschaut, dann ist es nicht so gewesen, dass man da sagen kann, sie waren im Finale, sie haben Conference Finals erreicht, sie waren immer in den Playoffs und so weiter und so weiter, sondern das war, sagen wir mal, sehr durchwachsen, um das freundlich zu formulieren, was Brad Treliving dort abgeliefert hat. Das heißt, er war von vornherein, als er zu den Maple Leafs kam, nicht unbedingt der Kandidat, der sehr viel an Ruf und an Leistung vorher mitbringt. Also er hatte keinen besonders guten Lebenslauf. Die Bewerbung war jetzt nicht so, dass man sagen musste, hey, er war der Top-Kandidat. Aber er ist eben entsprechend bei den Maple Leafs gelandet. Dann hatten wir die Situation danach, vor der letzten Spielzeit, dass Brandon Shannon wieder so ähnlich wie Kyle Dubas als Lame Duck in die Saison gegangen ist. Das heißt, der Vertrag läuft aus. Man wusste gar nicht so richtig, okay, wird jetzt verlängert? Geht man mit ihm weiter? Ist das strategisch gut oder nicht? Dann hat man entschieden, okay, Brent Shanahan ist auch raus, den brauchen wir nicht und man hat diese Position nicht neu besetzt. So, jetzt kann man natürlich sagen, dass die Toronto Maple Leafs nicht die Ausnahme in der NHL sind. Ich glaube, habe jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ich glaube, es ist ungefähr ein Drittel verteilt. Was heißt das, ein Drittel verteilt in der Liga? Das heißt, es gibt ungefähr ein Drittel der Liga hat einen General Manager, der gleichzeitig auch President of Hockey Operations ist. Das heißt, der eine etwas übergeordnete Position und die Position des Managers in einer Person wahrnimmt. Dann gibt es ungefähr ein Drittel der Liga, wo der General Manager nur General Manager ist. Das heißt, es gibt diese Position President of Hockey Operations gar nicht. Und es gibt ein Drittel der Teams, wo es sowohl einen President of Hockey Operations gibt und eben einen General Manager, zum Beispiel bei der Colorado Avalanche mit Joe Sakic, ist das so, der als President of Hockey Operations arbeitet und unter sich noch einen General Manager hat. Also das ein Beispiel. Es gibt aber diese drei Varianten und auch relativ gleichmäßig verteilt. So, dann kann man natürlich sagen, okay, warum sollen die Toronto Maple Leafs nicht das eine Drittel, die eine Lösung wählen und damit gut fahren? Jetzt ist es aber so, wenn ich jetzt mal kurz nochmal auch zurückgehe zum Thema, was ist denn der Job von Keith Pelly. Keith Pelly ist eben für 7 verschiedene Teams verantwortlich. 7 verschiedene Profiteams. So, das heißt, der direkte Vorgesetzte von Brad Treliving hat neben den Toronto Maple Leafs noch 6 andere Teams, für die er verantwortlich ist. Natürlich verteilt sich das Ganze etwas über das Jahr. Das ist selbstverständlich. Ihr wisst das ja auch durch die verschiedenen Saisondaten. NBA ist ähnlich wie die NHL, aber zum Beispiel Major League Soccer ist ja auch ein bisschen verteilt. Football ist etwas verteilt. Also es sind etwas auseinandergezerrte Saisonverläufe. Trotzdem sind es aber 7 Teams, für die er letzten Endes dann der Hauptverantwortliche ist. So. Das heißt also, im Prinzip ist Brad Treliving eine One-Man-Show erstmal bei den Toronto Maple Leafs. Und wie gesagt, ein Drittel der Liga macht das so, nur man muss auch einen Aspekt mit reinbringen. Die Toronto Maple Leafs sind, wenn nicht die, Rangers sind vielleicht noch ein Team, was man mit nennen könnte, aber sie sind auf jeden Fall eine der reichsten Franchises der gesamten NHL. Und in der NHL gibt es natürlich einen Salary Cap, aber der gilt ja nur für Spieler. Das heißt, für alles andere drumherum, für den Trainer, für den General Manager, für Assistenten dazu, für das medizinische Personal, für Datenexperten, für Videocoaches, für Equipment Manager und so weiter und so weiter. Für alles Personal außer den Spielern gibt es kein finanzielles Limit in der NHL. Und wenn ich die Franchise bin, die am meisten Geld zur Verfügung hat oder mit am meisten Geld zur Verfügung hat und erfolgreich sein möchte und einen Stanley Cup gewinnen möchte, dann muss ich auch meiner Meinung nach am meisten Geld ausgeben. Da muss ich diese Positionen besetzen und da muss ich vielleicht auch einen President of Hockey Operations haben. Dann muss ich auch, und das ist auch ein Thema, was bei den Maple Leafs jetzt in den letzten ein, zwei Jahren hochkam, da muss ich auch investieren in Personen, die Daten aufbereiten, die mit Advanced Metrics arbeiten. Das war zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht verstanden habe bei der Pressekonferenz. Die Maple Leafs haben in den letzten Jahren diverse Positionen gestrichen, diverse Experten gehen lassen, beziehungsweise dadurch, dass sie agiert haben, wie sie agiert haben, im Prinzip rausgeekelt, will ich es jetzt mal sagen, aus der Franchise. Und diese Positionen, die wurden nicht besetzt. Das heißt, etwas, wo Datenanalysen gemacht werden, wo Spiele analysiert werden, wo auch Entwicklungen analysiert werden, wo Dinge ja einfach mit Daten aufbereitet werden, wo auch eben KI zum Einsatz kommt, ganz, ganz stark auch KI zum Einsatz kommt. Die haben die Maple Leafs vernachlässigt beziehungsweise gar nicht besetzt. Und auch das ist etwas, was ich nicht ganz verstehe, denn ich habe ja eben gesagt, in dieser PK hat Keith Pelley zum Beispiel auch über Artificial Intelligence gesprochen und darüber, dass Daten genutzt werden und dass zum Beispiel vielleicht auch Daten genutzt werden, um einen General Manager jetzt auch dann eben entsprechend zu einzustellen und dass der sich auch damit auskennen sollte jedenfalls. Das ist eben auch so ein Punkt, wo ich sage, das widerspricht ein bisschen dem, wie sie gehandelt haben. Aber lasst uns auch mal in die weiteren Punkte mit reingehen, die jetzt in der PK da entsprechend auch angesprochen wurden. So, genau, hier steht die Ankündigung, dass Keith Pelley die Medien trifft und dann kommt eben einmal, also Brandon Pretham und Ryan Hardy sind diejenigen, die aktuell jetzt als Co-General Manager beide zusammen die Maple Leafs übernehmen werden und das auf Interimsbasis, bis eben ein neuer General Manager gefunden wurde. Dann hat Keith Pelley gesagt, wir haben den Zug nicht kommen sehen. Er sagte, hä? Was für ein Zug denn? Welchen Zug meint der Mann denn? Er meint damit die Montreal Canadiens und die Buffalo Sabres. Ich weiß jetzt nicht, ob er das darauf bezieht, dass das relativ nah ist und dass Züge aus den beiden Lokationen in Richtung Toronto fahren. Auf jeden Fall ist es so gewesen, er sagt, im Prinzip haben wir unterschätzt, wie gut die anderen Mannschaften in unserer Division sind. Auch da, kurze Side Note, die Sabres sicherlich überraschend die Art und Weise, wie sie jetzt spielen, weil sie von außerhalb der Playoffs jetzt quasi die Division anführen, aber dass die Sabres Entwicklungspotenzial haben, dass das irgendwann dazu führen muss, normalerweise, dass sie gut werden, das war abzusehen. Die Canadiens waren letztes Jahr in den Playoffs, die haben viele junge Spieler, die sich weiterentwickeln, da habe ich zum Beispiel mal drüber geredet, dass das Powerplay sehr toll werden wird in den nächsten Jahren, dass man das nicht sieht. Im Prinzip hat er mit dieser Aussage schon belegt, dass er wenig Ahnung davon hat, was in der NHL und was rund um die Maple Leafs abläuft. Allein das war schon sehr, sehr schlimm eigentlich als Aussage und das zuzugeben, wenn man denn den Rest der PK hört. So, dann kommt, Keith Pelley sagt, er ist offen dafür, einen President of Hockey Operations einzustellen und einen General Manager. Er sagt, derjenige, der im Prinzip dann, oder die nächste Einstellung, die wird datenbasiert sein, data-centric. Okay, warten wir es mal ab. Dann sagt er, es ist die wichtigste Entscheidung, die ich persönlich treffe, seit ich bei Maple Leafs Sports and Entertainment bin. Okay, gut. Da gebe ich ihm zu Teilen recht. Man hätte jetzt auch sagen können, vorher die Entscheidungen waren auch wichtig und die hat er verhauen. So, dementsprechend wird das jetzt die wichtigste. Wenn er die verhaut, gibt es vielleicht danach noch eine wichtigere. Aber gut, dann sagt er, dass er und die Besitzer zu der Entscheidung gekommen sind, Brad Tree Living zu feuern. Das ist auf Basis der letzten Wochen. So, jetzt erinnert ihr euch, wir hatten März, als er gefeuert wurde, also 30. März war es. Die Trade-Deadline war im März. Das heißt, wenn jetzt das schon in den letzten Wochen ist, dann sind es ja mindestens 2 Wochen, vielleicht sogar 3 Wochen. Das heißt also, im Prinzip hat man entweder aufgrund der Trade-Deadline festgestellt, dass Brad Tree Living der falsche ist, oder man hat schon vorher darüber diskutiert. Und dann frage ich mich natürlich, wenn man sowieso weiß, der Vertrag läuft aus und der Mann ist nicht so geeignet für unsere Franchise. Warum handelt man dann nicht vor der Trade-Deadline und lässt diesen General Manager sogar noch die Trade-Deadline managen, die ja auch nicht so besonders glücklich gelaufen ist für die Toronto Maple Leafs? Also auch das ein Punkt, den man sicherlich kritisieren muss an der Stelle. Dann ist es so gewesen, dass Keith Pelly darauf reagiert hat, dass man ihn gefragt hat, naja, sollten sie nicht tanken? Und da hat er, ja, hier steht jetzt borderline offended, also es war so, dass er sich quasi fast persönlich beleidigt oder angegriffen gefühlt hat, dass man ihm diese Frage stellt. Und auch da sage ich wieder, also wobei man da natürlich sagen muss, das wurde, glaube ich, jetzt auch so in den Medien ein bisschen größer gemacht, als es meiner Meinung nach ist. Das zeigt einfach für mich nochmal, wie weit weg er überhaupt von der Liga ist. Und dass er natürlich sagt, wir haben den Anspruch, ein gutes Team zu sein, wir haben den Anspruch, eine sehr gute Mannschaft zu sein und einen Stanley Cup zu gewinnen, das finde ich an sich erstmal in Ordnung. Und dass er dann auch sagt, wir wollen nicht absichtlich Spiele verlieren, okay. Aber dann kann er eben nicht die Position einnehmen oder nicht so handeln, vielleicht wie er das jetzt macht. Denn ein guter General Manager, der muss ja auch erkennen, in welcher Situation befinde ich mich. Ich rede ja immer wieder davon, dass es diesen Zyklus gibt von NHL-Teams, dass du bist entweder Titelkandidat oder du bist vielleicht noch Titelkandidat, dann musst du einen Rebuild einleiten und so weiter und so weiter. Also die verschiedenen Phasen einer Entwicklung einer Franchise. Und die Maple Leafs sind jetzt von letztes Jahr im Prinzip Titelkandidat, muss man ja ganz klar sagen, 108 Punkte, sie waren ein sehr gutes Team letztes Jahr, sind sie jetzt reingefallen in ein Lottery-Team. So, und dann muss ich als guter General Manager so entsprechend auch handeln und sagen, okay, ich muss jetzt die Gunst der Stunde ergreifen, ich muss die Spieler abgeben, die keinen Vertrag mehr haben, die wir nicht mehr brauchen, die wir fürs nächste Jahr nicht brauchen. Ich muss möglichst viele Draftpicks ranholen und ich muss zusehen und jetzt in diesem speziellen Fall sogar noch besonders mehr, dass mein Team schlecht ist, denn Top 5 Protected habe ich erwähnt. Das heißt, die Leafs haben ein Rieseninteresse daran, richtig schlecht zu sein, um diesen Draftpick zu behalten. Und das muss meiner Meinung nach Keith Pelly auch wissen, dass er das nicht gut findet. Okay, dass er das aber jetzt so verkauft, so unter dem Motto, er kann jetzt natürlich nicht sagen, wir wollen tanken, aber kann natürlich sagen, wir müssten alles dafür tun, um möglichst gut aus dieser bisher schlechten Saison rauszukommen. Man kann das Ganze auch vernünftig formulieren, ohne direkt schwarz auf weiß zu sagen, wir tanken. Das fand ich von der Formulierung her ein bisschen daneben, aber ansonsten, naja gut. Letzten Endes war diese PK einfach nur das Abbild dessen, was in den letzten Monaten und Jahren in Toronto passiert ist. Es gab immer wieder wenig bis gar keine Entscheidung. Die meisten Entscheidungen wurden zu spät getroffen, was jetzt erstmal Führungspersonal betrifft. Das gilt für Kyle Dubas, das gilt für Brent Shanahan. Trainerposition, im Prinzip war es so, dass Berube fast die Top-Option war und dass er derjenige auch war, wo man sagen muss, okay, er war dann die logische Konsequenz aus dem, was immer gefordert wurde. Ob er der Richtige war, weiß ich nicht, weil bis auf einen Sieg in der Playoff-Runde letztes Jahr hat er auch nichts geleistet. Dieses Jahr verpassen sie die Playoffs. Der Sieg letztes Jahr kann man auch drüber diskutieren. Nach 3-0 nochmal auf 3-2. War auch nicht so souverän, wie das vielleicht hätte sein können. Also alles Punkte, wo man schon erwähnen muss, das ist falsch gelaufen. Dann können wir auch spaßhalber, für die, die bei YouTube gucken, können wir auch spaßhalber nochmal reinschauen. Einmal in die Tauschgeschäfte, die gelaufen sind, seit Brad Schilling mit dabei war, oder vielleicht eher erstmal noch in die Signings, und die deuten im Prinzip direkt auch an, was schlecht gelaufen ist. Wir fangen hier mal an mit der Free Agency. Ryan Reeves als allererste Verpflichtung war schlecht, war vollkommen unnötig, hätte man auch für den Preis nicht haben müssen, aber gut. John Klingberg ist total daneben gegangen, die Verpflichtung war jetzt auch nicht die Schuld von Brad Living, dass der so verletzt war, aber auch da muss man nicht unbedingt das Geld in die Hand nehmen. Es waren andere, natürlich, wenn wir jetzt gucken, Max Domi, ja, was ist Max Domi? Ist Max Domi eine richtig gute Verpflichtung gewesen? Ja, weiß ich nicht. Er ist ein bisschen zu klein für das, was er eigentlich sein möchte als Goon, als Power Forward, bringt auch nicht immer das aufs Eis und so weiter. Und so zieht sich das Ganze einmal hier auch durch die meisten der Verträge durch. Man kann zum Beispiel sagen, positiv war der von John Tavares, der war positiv. Bei Chris Tanev muss man schon wieder sagen, naja, 6 Jahre ist vielleicht auch mindestens ein Jahr zu lang gewesen für das Alter, spielt ja im Moment auch nicht, ist verletzt. Also auch da, es gibt wenig, was da richtig gelaufen ist. Bei den Tauschgeschäften, auch, wenn man sich die Tauschgeschäfte anschaut, in den letzten Jahren der Toronto Maple Leafs, die sind auch alle irgendwo nicht komplett überzeugend. Ich glaube, der einzige auf Nick Ra und der First-Round-Pick von den Avs, das war ein guter Trade. Ansonsten, die allermeisten sind schlecht gelaufen bei den Toronto Maple Leafs. Guck jetzt gerade mal hier, welche das denn zum Beispiel waren. Liljegren mussten sie dann entsprechend wieder abgeben, nachdem sie ihn kurz geholt haben. Scott Laughton ist das größte Beispiel. Da geben sie einen Erstrunden-Pick ab und einen Prospect, sicherlich Viert- und Sechstrunden-Pick, aber ja, dann tauschen sie ihn jetzt wieder zurück nach Los Angeles. Brandon Carlo haben sie einen Erstrunden-Pick abgegeben. Das ist übrigens der Erstrunden-Pick, der Top 5 protected ist. Auch das, Carlo spielt jetzt noch, ja, hat noch ein Jahr Vertrag sogar, aber ist er derjenige gewesen, für den man einen Erstrunden-Pick hätte abgeben müssen? Sie haben letztes Jahr unheimlich viel investiert in eine Mannschaft, die dann nicht wirklich was geleistet hat. Und auch da, man kann immer, klar, im Nachhinein bist du immer schlauer, gar keine Frage. Es hätte auch alles super funktionieren können. Aber man hatte bei den Maple Leafs in den letzten Jahren immer wieder das Gefühl, dass sie immer, wenn es eine 50-50-Entscheidung war und keine Ahnung, es war die Wahl zwischen zwei Spielern, haben sie immer den Falschen gewählt. Wie gesagt, manches davon ist Pech, manches davon ist dann aber irgendwann auch eine Folge der fehlenden Qualität im Management. Das muss man ja ganz klar sagen. Und wie gesagt, Brad Treliving hatte vorher bei den Flames auch nicht den besten Ruf und war auch nicht der beste General Manager. Und das hat er dann leider aus Sicht der Leafs-Fans fortgesetzt. Mitch Marner, die ganze Geschichte um Mitch Marner herum, da ist es ja, glaube ich, auch so gewesen, dass vielleicht auch nicht nur Marner derjenige war, der da manchen Trade abgelehnt hat, sondern eben auch zum Beispiel Brandon Shanahan, derjenige war, der im Hintergrund gearbeitet hat. Also, wie gesagt, einiges, was da falsch gelaufen ist, und die Maple Leafs sind jetzt in einer Situation, die sehr, sehr schwierig ist. Sie müssen jetzt einen General Manager finden. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, gut, zumindest haben sie sich jetzt ein bisschen Spielraum gegeben. Der muss zum Draft da sein, ganz klar. Also, der muss den NHL Draft dann entsprechend auch leiten. Free Agency dann sowieso. Aber auch das ist ja jetzt schwierig, mitten in der Saison da jemanden zu finden. Es gibt diverse Kandidaten. Man kann jetzt natürlich gucken, Assistant General Manager, zum Beispiel bei den Florida Panthers, bei Tampa Bay, bei erfolgreichen anderen Franchises, kannst du dir immer wieder Assistant General Manager anschauen. Das sind diejenigen, auf die dann geschaut wird, die man vielleicht dann auch irgendwo verpflichten möchte. Man muss aber auch sagen, es wird zum Beispiel Doug Armstrong immer wieder genannt von den St. Louis Blues, der ein Kandidat sein soll. Nur Armstrong hat bei sich eben auch mit Steen, mit Alexander Steen, jemanden, den er ranziehen möchte, wo er auch gesagt hat, dass er eben in die Position President of Hockey Operation rückt und Steen hoch oder Steen sozusagen anlernen möchte, was er jetzt auch schon gemacht hat, aber noch mehr ihm helfen möchte, da auch als Mentor da sein möchte. Und die Frage ist ja auch, egal wer das jetzt ist, möchte man in der aktuellen Situation freiwillig nach Toronto? Weil auch das ist ja ein Punkt, den man jetzt nennen muss. Die Leafs sind ein Team, was die letzten Jahre sehr, sehr gut war. Mit Ausnahme dieser Saison. Aber wo ist jetzt der Peak? Sind sie eine Mannschaft, die noch nach oben geht? Sind sie eine Mannschaft, die nochmal angreifen kann? Auch da wieder vielleicht mal der Blick auf den Kader. Wir haben in Austin Matthews jemanden, der die Saison jetzt ausfällt, nächstes und übernächstes Jahr ist er noch da, aber er hat ja auch absichtlich den Vertrag, glaube ich, so kurz gewählt, um sich selber auch die Möglichkeit zu geben und zu sagen, pass mal auf 2028, tschüss, ich gehe dahin, wo ich wirklich eine Titelchance habe, wo ich nicht auch so kritisiert werde immer, wie das in Toronto passiert, das ist ein Punkt. Nylander, der hat noch länger Vertrag, gar keine Frage, das wird schwierig sein mit ihm, er hat ja auch einen No-Trade-Clause. Ja, Matthew Nice hast du mit dabei. Dann eben zum Beispiel Morgan Riley, immer wieder in der Kritik, mittlerweile auch 32 Jahre alt, auch der hat noch länger Vertrag. Ist er wirklich noch derjenige, der Nummer 1 Verteidiger ist? Ist er noch so gut, wie das vor ein paar Jahren der Fall war? Also eine Mannschaft, die im Umbruch ist, eine Mannschaft, die unheimliche Probleme hat, wo nichts bis wenig nachkommt, möchte ich da als General Manager hin. Ich habe keine Erstrunden-Picks. Auch das ist ja etwas. Er hat jetzt gesagt, meine ich, Keith Pelly, dass er gesagt hat, wir sind nicht beim Rebuild, wir machen höchstens einen Retool. Ja, aber mit was? Also um etwas neu zu, oder um Dinge zu verändern, brauchst du ja Draft-Picks, du brauchst ja Prospects, du brauchst ja Möglichkeiten, dir andere NHL-Spieler zu holen. Wenn du nicht neu aufbauen willst, musst du ja NHL-Spieler holen, die, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, 20 bis 23 sind oder irgendwo in Ungnade gefallen sind, irgendwelche Spieler. Auch da ist es ja so, da sind die Leafs nicht kreativ gewesen. Sie haben überhaupt nicht solche Spieler, solche Reclamation Projects sich geholt. Sie haben sich nicht Spieler geholt, die irgendwo anders vielleicht nicht mehr so gut waren, aber bei den Leafs eine Chance hätten bekommen können. Auch das ist nicht passiert. Und ja, das sind alles Punkte, die in den letzten Jahren einfach falsch gelaufen sind und die natürlich jetzt auch dazu führen, dass vielleicht ein möglicher Kandidat sagt, also pass mal auf, Leute, grundsätzlich an sich, ja, gerne Toronto, aber jetzt ruft mich in 5 Jahren nochmal an, ruft mich in, von mir aus in 3 Jahren nochmal an, aber immer in der aktuellen Situation möchte ich mir das nicht antun. Und was man auch sagen muss ist, du kannst ja auch über die beiden Positionen, wenn du jetzt wirklich President of Hockey Operations besetzt und General Manager, kannst du ja vielleicht auch versuchen, sozusagen 2 verschiedene Sichtweisen zu kombinieren. Du kannst dir ja vielleicht jemanden holen, der klassisch alte Sichtweisen hat, der auf Teamchemie geht, der auf Werte auch neben dem Eis achtet. Und du kannst dir jemanden holen, der datenorientiert ist. Und wenn die beiden ein gutes Zusammenspiel haben, wie das vielleicht Brandon Shannon und Kyle Dubas phasenweise hatten, dann ist es durchaus möglich, dass du dir damit wieder einen Vorteil erspielen kannst. Aber das sehe ich halt im Moment schwierig und ich sehe auch nicht unbedingt, dass die Maple Leafs die Franchise sind, wo die verschiedenen Akteure gerne hingehen. Ich habe in der letzten Folge erwähnt, Bruce Cassidy als Coach, auch das ist ein Punkt, wo du sagen musst, naja, Bruce Cassidy, wo war der denn? Boston war ein Spitzenteam, ist er hingegangen oder war er dann eben entsprechend? Er war bei den Vegas Golden Knights, das war ein Spitzenteam. Warum sollte Bruce Cassidy, der sicherlich sehr gute Angebote bekommen wird in den nächsten Monaten, auch von Mannschaften, die kurz davor sind, vielleicht einen Stanley Cup zu gewinnen, warum sollte der denn jetzt direkt sagen, ich gehe zu den Toronto Maple Leafs? Ich meine, Berube ist noch da, aber machen wir uns nichts vor. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass die Maple Leafs mit Berube in die nächste Saison gehen. Dementsprechend wäre es da vielleicht auch gut, möglichst schnell dann auch da Klartext zu schaffen und zu sagen, okay, komm, auch da machen wir reinen Tisch, machen jetzt einen Interimstrainer und suchen jemanden neu auf der Position. Bei Cassidy übrigens auch nochmal, sei ja auch noch erwähnt, im Prinzip kannst du dir dann die Mannschaften anschauen, die enttäuschend aus den Playoffs rausgehen. Und das sind sicherlich Teams, wo man vielleicht dann sagen kann, hey, wäre das vielleicht ein Coach, der da helfen kann? Wäre das jemand, der an der Stelle vielleicht, keine Ahnung, ich schmeiß einfach mal Ottawa rein. Weiß ich nicht, wie das da finanziell aussieht, aber warum denn nicht? Warum wäre das nicht jemand, der sagen kann, okay, also Ottawa, eine Mannschaft, die sind weiter aktuell als die Maple Leafs. Die Saison, die sie jetzt haben, ist in der Hauptsache darin begründet, dass das Goaltending schlecht ist. Ansonsten wären die auch in der Playoff-Position und wären eine Mannschaft, die eben im Zyklus ein Stück weit weiter ist als die Toronto Maple Leafs. Also auch an der Stelle vielleicht dann eine Mannschaft, wo Bruce Cassidy landen könnte. Ja, also schwieriges Thema aus Sicht der Maple Leafs-Fans. Die größte oder eine der größten Franchises in der NHL in der Krise und auf der Suche nach einem neuen General Manager und vielleicht auch nach einem Weg, um möglichst schnell wieder titelfähig zu sein. Aber wie gesagt, das kann auch so sein, dass wir da jetzt wieder über lange, lange Jahre reden, wo sie eben nicht titelfähig sind. Zum Beispiel ist es ja auch so, du musst ja auch relativ schnell handeln, um Auston Matthews was zu verkaufen, weil wenn der dann sagt, pass mal auf, Freunde, nee, der Weg, die Direction der Franchise gefällt mir nicht, ihr könnt mich gerne tauschen, dann müsst ihr mir vorher sagen, oder entweder sagt er 2, 3 Teams oder die Maple, er sagt zu den Maple Leafs, also ja, holt euch um und dann, wenn er Teams habt, wo er meint, dass ein Paket gut ist, dann unterhalte ich mich nochmal mit den Teams, dann schaue ich nochmal, ob das wirklich Mannschaften sind, wo ich hin will. Falls ja, in Ordnung, falls nein, bleibe ich halt hier und letzten Endes bin ich dann in 2 Jahren so oder so weg und macht eben draus, was ihr wollt, wenn ihr euch noch einen Gegenwert holen wollt. Also das kann ja auch eine Ansage von Auston Matthews sein. Ja, wird auch da wieder dann in den nächsten Wochen eine sehr, sehr spannende Entwicklung sein in Toronto. Dann schauen wir mal auf die weiteren Themen noch, die ich mir hier vorbereitet habe. Wir haben, ja, da kommen wir gleich noch zu, die Spiele am Wochenende, am nächsten Wochenende, Toronto gegen Anaheim, habe ich drüber gesprochen. Schauen wir vielleicht einfach mal auf diejenigen, die im März gut waren. Jimmy Snuggerud ist der Rookie des Monats März. 15 Punkte in 14 Spielen, 7 Tore und 8 Vorlagen für die St. Louis Blues, die einen richtig guten März hatten. Wahrscheinlich trotzdem die Playoffs verpassen, weil sie ein Stück zu spät diesen Endspurt gestartet haben. Übrigens, weil Hofer so gut ist und nicht, weil Binnington seine Olympiaform mitgenommen hat. 10, 2 und 2 waren die im März. Die St. Louis Blues, also da sehr, sehr gut und ja, eben entsprechend auch interessant. Übrigens erst der erste St. Louis Blues seit Rod Brind'Amour, der 15 Punkte in 14 Partien hatte. Da fällt mir ein, ich habe eine Trivia-Question für euch, die wollte ich euch stellen. Reicht noch dieser Zeitpunkt? Und zwar, nachher werde ich nochmal über Alex Ovechkin reden, hat sein 30. Tor gemacht. Ihr wisst, er hat die meisten Seasons. Allerdings ist er in einer Kategorie gleich mit zwei anderen Akteuren, und zwar 30 Tore Saisons in Folge. 15 Stück hatte Alex Ovechkin, bis er durch die eine Covid-Saison, glaube ich, 24 Tore gemacht hat in 45 Partien und er dann eben entsprechend diese Serie hat abreißen lassen müssen, aber er hat insgesamt 15 Mal hintereinander als Serie 30 Tore oder mehr gemacht, in seiner Karriere noch mehr 30 Tore Saisons. Und es gab noch zwei andere Spieler, die auch in 15 aufeinanderfolgenden Spielzeiten 30 oder mehr Tore gehabt haben. Das waren Ovechkin, den zweiten verrate ich euch, Jaromir Jagr, und der dritte, das ist derjenige, den ich jetzt suche als Trivia-Question. Also da könnt ihr ein bisschen überlegen, am Ende der Folge werde ich das Ganze dann auflösen, wer das war. Also Ovechkin, Jagr und ein dritter Spieler hatte in der NHL 15 Jahre hintereinander 30 oder mehr Tore erzielt. Zurück zu den Auszeichnungen für den März. Jimmy Snuggerud war derjenige, der bei den Rookies ausgezeichnet wurde. Und bei den Erwachsenen, bei den etablierten Veteranen, waren das Pavel Zacha. Der war der dritte Star. Der hatte 13 Treffer in 16 Partien. Also sehr, sehr gut. Wahnsinn. 22 Punkte insgesamt. Die Bruins weiterhin im Rennen um die Playoffs. Absolut positive Überraschung. Keine Ahnung, ob es an den Teamfarben liegt. Die Bruins, die Penguins, beide sehr, sehr gut drauf in dieser Saison. Also da Pavel Zacha stellvertretend auch für sein Team ausgezeichnet im März. Der zweite Star, ich habe es erwähnt, Pittsburgh Penguins, auch sehr, sehr gut. Erik Karlsson. Erik Karlsson, der Schwede, mit 24 Punkten als Verteidiger in 17 Partien. Auch das ist wieder Wahnsinn. Und er hat sogar einen Rekord aufgestellt für die Pittsburgh Penguins mit 9 Toren als Verteidiger in einem Monat für die Pittsburgh Penguins. Den Rekord vorhielt Paul Coffey. Der hat dafür auch 17 Partien gebraucht. Karlsson, eine absolute Comeback-Saison. Ich will mal einmal in die gesamten Zahlen reinschauen, die er bisher in dieser Spielzeit hatte. 70 Spiele, 60 Punkte. Das ist natürlich nicht ganz das Niveau, was er vor ein paar Jahren mal hatte, wo er ja dann tatsächlich auch 101 Punkte hatte, aber trotzdem sehr, sehr gut weiterhin unterwegs, und wenn er das noch ein bisschen fortsetzen kann, dann wird er auch die 1000-Punkte-Marke demnächst knacken. Also Erik Karlsson sehr, sehr gut auch von Dan Muse eingesetzt, muss man sagen, auch für den Coach der Pittsburgh Penguins eine Wertschätzung, dass er da eben entsprechend, ja, Karlsson jetzt so einsetzt, wie er eingesetzt werden muss, was die letzten Jahre eben nicht der Fall war. Und der erste Star des Monats März, für mich nicht so wirklich überraschend, Nikita Kucherov, der in 14 Partien 26 Punkte hatte und eine Wahnsinnsserie oder einfach super performt seit Ende November, Mitte November, war er relativ langsam gestartet in die Saison, aber schon sehr, sehr gut unterwegs. Er hat 120 Punkte mal wieder erreicht, das dritte Jahr in Folge, vierte Spielzeit insgesamt für ihn. Da gibt es auch nicht viel mehr, die da vor ihm liegen, also auch die Namen, die man sich dann mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Gretzky, Lemieux, Marcel Dion, Phil Esposito, Guy Lafleur und Jaromir Jagr und eben Connor McDavid. Das sind diejenigen, und dazu noch Bobby Orr als Verteidiger, die das Ganze geschafft haben. Also schon Wahnsinn, was Kucherov leistet und er ist im Moment wahrscheinlich der Hauptkandidat auf die Hart Trophy als MVP. Hat er ja, glaube ich, schon einmal gewonnen. Ich glaube, zweimal hat den Lester Pearson Award von den Spielern bekommen. Also die Wertschätzung der Spieler ist schon sehr, sehr hoch. Vielleicht in den Medien immer so ein bisschen, dass Kucherov da untergeht. Er ist natürlich auch nicht derjenige, der jetzt super Interviews gibt, wenn denn überhaupt. Und entsprechend ist er da vielleicht auch dann so ein bisschen jemand, der zu kurz kommt, weil eben einfach dort entsprechend Fernsehen und wer auch immer nicht so über ihn berichtet, wie das dann bei den anderen Kandidaten für die MVP-Trophy der Fall ist, aber auf jeden Fall aktuell vielleicht derjenige, der Topscorer wird und vielleicht auch derjenige, der dann der Most Value Player der Liga wird, also Nikita Kucherov, sehr, sehr gut insgesamt, aber auch im März. Dann kommen wir. Achso, dann haben sie hier noch die drei Stars der Woche gehabt. Jakub Dobesch von den Montreal Canadiens, Pavel Saka von den Bruins und John Carlson von den Anaheim Ducks sind diejenigen gewesen, die die Wochenauszeichnung bei der letzten Woche bekommen haben. Und die NHL.de, die hat die drei Deutschen auch jetzt immer mal wieder ausgezeichnet und hat da im letzten Monat Leon Dreisaitl genannt. Das fand ich ungewöhnlich, weil er den halben Monat verpasst hat, eben weil er seine Verletzung hat, war ja zwischendurch in München bei Dr. Müller-Wohlfahrt, mittlerweile ja, hoffe ich jedenfalls, wieder in Nordamerika angekommen. An der Stelle übrigens einen schönen Gruß und vielen Dank an die tollen Bilder und Videos, die die Jungs von der OilersNation.de dort entsprechend auch immer wieder bei Instagram zeigen. Finde ich richtig, richtig toll, dass ihr da so viel Spaß habt. Auch, dass Philipp Gruber sich zum Beispiel die Zeit genommen hat, mit euch ein bisschen zu quatschen. Auch das war sehr, sehr cool vor der Partie der Seattle Kraken bei den Edmonton Oilers. Also da sieht es nach viel, viel Erinnerungen und Eindrücken aus, die ihr da mitnehmen könnt aus Edmonton. Sieg war mit dabei, jetzt glaube ich zwei schon gegen Anaheim, gegen Seattle. Also da, ja, sehr, sehr gut ausgewählt, auch die Spiele von der OilersNation.de. Leon Dreisaitl, dritte deutsche Star im März, der zweite deutsche Star, das war Tim Stützle, wobei man sagen muss, dass die Ottawa Senators jetzt eine ziemlich krachende Niederlage hatten letzte Nacht in Florida, 0-5 zurückgelegen nach dem ersten Drittel. Das darf dir natürlich normalerweise in Florida zumindest dieses Jahr nicht passieren. Auch da muss man sagen, ich verstehe teilweise auch nicht so ganz, warum die Panthers dann so gut spielen in manchen Partien. Klar, also die Spieler selber schenken die Spiele nicht her, aber weiß ich nicht, ob das dann strategisch so gut ist, wenn sie diese Partien gewinnen. Ja, und aus deutscher Sicht der erste Star des Monats und das finde ich auch wirklich, wirklich gut. Moritz Seider, wo auch jetzt die Kollegen in Nordamerika wieder drüber gesprochen haben, ob man nicht dann doch wieder mal eine oder endlich mal eine Trophäe, eine Auszeichnung schaffen sollte, einen Award für den besten defensiven Verteidiger. Denn im Prinzip ist es so, die Norris Trophy ist im Grunde die Auszeichnung für den besten offensiven oder sagen wir mal für den besten Allround-Verteidiger noch, wenn man da viel, mit viel Wohlwollen rangeht und nicht die Auszeichnung für den besten defensiven Verteidiger. Und da wäre Moritz Seider ein Top-Kandidat, wobei man auch da sagen muss, die Red Wings wieder mit ihrem Krisenmonat März, ich werde wahrscheinlich am Freitag noch eine Folge aufnehmen zum Playoff-Rennen, aber die Red Wings verdaddeln vielleicht schon wieder, wie in den letzten Jahren auch, die Playoff-Teilnahme. Das sieht da ein bisschen düster aus. Ja, ich weiß, es liegt auch daran, dass sie im Osten spielen. Früher haben sie mal in der Western Conference gespielt, da wären sie jetzt, keine Ahnung, sicher auf Platz 2 oder 3 der Pacific, wenn nicht sogar vorne. Aber sie müssen eben da die Punkte holen, wo sie aktuell eingeordnet sind und das machen sie nicht, was nicht unbedingt oder was nicht an Moritz Seider liegt, sondern insgesamt dann auch am Team. Dann habe ich ja noch gesehen eine Schlagzeile, die ich auch bei mir auf der Liste hatte und zwar ist es so, dass Jim Neal weiterhin General Manager bleibt bei den Dallas Stars. Er hat seinen Vertrag um weitere 2 Jahre verlängert. Der wurde 3 Jahre hintereinander als General Manager of the Year ausgezeichnet, wo ich da sagen muss, okay, 1 Jahr mindestens verdient bei 3 Jahren hintereinander. Naja, weiß ich nicht. Denn da wäre meine Argumentation zum Beispiel, ja, ich weiß, die Stars haben 3-mal hintereinander das Western Conference Finale erreicht, aber die Stars haben nicht den Stanley Cup gewonnen oder zumindest mal eine Finalserie erreicht. Also klar liegt das nicht an Jim Nill alleine, aber jetzt jedes Jahr zu sagen, er hat alles richtig gemacht und trotzdem fliegen wir im Halbfinale raus, weiß ich nicht. Da hätte man zum Beispiel auch mal jemanden aus Florida nehmen können oder sich andere Kandidaten suchen, die vielleicht auch einen Rebuild besser eingeleitet haben und so weiter. Aber ich glaube, in dieser Saison wird es nicht werden. Kann ich mir schwer vorstellen, auch wenn die Stars natürlich den Stanley Cup gewinnen können, aber das würde mich jetzt überraschen. Trotzdem für Dallas einfach gut, dass er dort weiterhin General Manager bleibt. Einer der besten in der Liga, jetzt schon sehr, sehr lange und dementsprechend auch verdient und verständlich, dass er einen neuen Vertrag bekommt. Und dann gehe ich jetzt eben hier auch noch an der Stelle drauf ein, auf Alex Ovechkin, auch wenn es zum Beispiel auch noch weitere Themen gab. Wir hatten die dritte Torhüterschlägerei in der letzten Nacht zwischen New Jersey und den New York Rangers. Beide Teams nicht in den Playoffs, aber die Rivalitäten dort leben noch. Aber jetzt zurück zu Alex Ovechkin. Der hat zum 20. Mal in 21 NHL-Jahren 30 oder mehr Tore erzielt. Und das ist ein Rekord in der NHL. Gordie Howe ist, glaube ich, derjenige, der mit 17 auf Platz 2 hinter ihm liegt. Jetzt muss man aber sagen, meine Frage war ja eine andere. Also nochmal, welchem Spieler außer Ovechkin und Jaromir Jagr ist es gelungen, 15 Jahre hintereinander 30 oder mehr Tore in einer NHL-Saison zu erzielen? 3, 2, 1, jetzt müsst ihr fertig sein bei eurer virtuellen Antwort. Es war Mike Gardner, er war der Erste, dem das gelungen ist, und zwar von 1979 bis 1994, 15 Spielzeiten hintereinander. Und übrigens haben Gardner und Ovechkin eine Sache gemeinsam. Wenn ihr euch ein bisschen mit der NHL und der Geschichte der Liga auskennt, überlegt mal, was war in der Saison 94, 95? Was ist da gewesen? Da gab es keine komplette Saison und da gab es einen Lockout. Und die Saison hatte 48 Partien und Mike Gardner hat es nicht geschafft, in diesen 48 Partien 30 oder mehr Tore zu schießen. Ich will mal schauen, wie viele das dann letzten Endes waren. Er hat 38 Spiele gemacht. Genau, er hat 38 Spiele gemacht für die Maple Leafs und dabei 12 Treffer erzielt. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob ihm in einer normalen Saison gelungen wäre, 30 oder mehr zu erzielen, aber in den beiden Spielzeiten danach hat er das geschafft. Also auch da, er war jetzt Opfer. Bei Ovechkin war es dann eine Covid-Saison. Dem ist sogar in der Lockout-Saison 12-13 gelungen, 32 Tore zu erzielen. Aber Gardner hat das eben nicht geschafft in einer Saison, die durch einen Arbeitskampf dann gekürzt war an der Stelle. Das also die Trivia Question of the Week. Und dann gehe ich zurück zum Schedule und zu den Spielen, die ich euch empfehlen kann fürs Wochenende. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich es am Freitag schaffe, da noch eine Aufnahme zu machen und da so ein bisschen auch auf das Playoff-Rennen einzugehen. Es gibt einen pickepackevollen Samstag und im Prinzip könnt ihr Samstag, ja, wenn ihr nicht zum Osterfeuer irgendwo bei euch vor Ort gehen wollt, dann könnt ihr euch schön die NHL anschauen. Es geht los, Minnesota Wild gegen die Ottawa Senators. Und ich weiß gar nicht, hier steht How to Watch. Steht da auch, wo man das in Deutschland schauen kann? Das würde mich mal interessieren, ob die NHL... Ah, guck mal, All Countries. Viewing Guide for All Other Countries. Okay, Canada, United States. Nee, okay, da steht halt nicht, kann ich nicht auswählen, wo es ist. Ich meine, die Kollegen von Sky übertragen die Partie um 19 Uhr deutscher Zeit. Minnesota Wild gegen die Ottawa Senators. Dann die Colorado Avalanche gegen die Dallas Stars. Bei den Dallas Stars, da geht es wahrscheinlich nicht mehr um Position 1 in der Central, denn die Dallas Stars sind nicht so gut drauf gewesen in den letzten Wochen. Die Avs haben jetzt auch nicht überragend gespielt, haben zwar jetzt Calgary zerschossen, aber ansonsten waren die letzten Wochen jetzt auch nicht so toll, 6-3-1. Aber Dallas hat tatsächlich 7 der letzten 10 Spiele verloren und damit ist der Abstand aktuell 8 Punkte zwischen Colorado und Dallas. Und Colorado hat 2 Partien weniger. Sagen wir mal, sie gewinnen eine davon, dann wären es 10 Punkte und der Vorsprung ist dann eigentlich nicht mehr einzuholen. Für die Dallas Stars übrigens für Colorado gut, weil Cale Makar wahrscheinlich bis zum Beginn der Playoffs verletzt ist und ausfallen wird. Und dann müssen sie zumindest ihn da nicht irgendwie reinbringen, weil sie noch irgendwie im Seeding sich Punkte holen müssen. Trotzdem eine Partie, die vielleicht ein Preview ist der zweiten Runde dann in den Playoffs, und immer zwischen Avs und Stars geht's heiß her und es gibt sehr, sehr gutes Eishockey zu sehen. Auch danach geht es mit einer Partie weiter, die große Auswirkungen haben kann. Die Boston Bruins bei dem Tampa Bay Lightning. Auch da ist eine Partie, da geht es um Playoff-Platzierungen. Also auch da sehr, sehr interessant. Es geht dann in der Nacht auch nochmal weiter. Unter anderem zum Beispiel die Islanders gegen die Hurricanes. Auch das Playoff-Implications sind mit dabei. Die Golden Knights gegen die Edmonton Oilers. Da kann es darum gehen, einmal für Edmonton geht es noch darum, doch nochmal in Richtung Spitze der Pacific zu schauen. Oder aber in diesem Fall, wenn die Golden Knights die Partie gewinnen, könnte es auch darum gehen, dass sich Vegas Heimrecht sichert in der ersten Runde in dem Vergleich zwischen den Oilers und den Vegas Golden Knights. Also auch die Partie hat Einfluss auf die Playoffs und da kann es eben darum gehen, wer dann wo mit einläuft. Und für den Sonntag auch nochmal aus deutscher Sicht natürlich ein Top-Matchup. Minnesota gegen die Detroit Red Wings. Dann eben auch entsprechend Sturm gegen Seider. Auch an der Stelle wird es darum gehen, für Minnesota vielleicht sogar nochmal Dallas einzuholen. Für die Detroit Red Wings, die müssen jeden Punkt sich erarbeiten, damit sie dann doch endlich mal in die Playoffs reinkommen. Also auch das wird eine sehr, sehr interessante Partie dann eben entsprechend am Sonntag. Und zum Beispiel auch Boston gegen die Philadelphia Flyers, also Minnesota gegen Detroit um 19 Uhr und Boston gegen die Philadelphia Flyers. Auch da geht es um Playoff-Ränge um 21.30 Uhr, um 23 Uhr am Sonntag. Carolina Hurricanes gegen die Ottawa Senators. Also ihr merkt schon, ich höre gar nicht auf, die Spiele aufzulisten. Viele Partien, in denen es jetzt wirklich darum geht, dass Teams Punkte sammeln und sich auf einen Wildcard-Platz platzieren, auf Platz 2, 3, vielleicht sogar an der Spitze ihre Division platzieren. Und sehr, sehr interessant jetzt auch der Endspurt in der NHL. Trotzdem im Prinzip unterbrochen. Letzte Folge ging es um die Vegas Golden Knights. Jetzt ging es um die Toronto Maple Leafs. Und kurz zurück noch zu den Vegas Golden Knights. John Tortorella hat ja das erste Spiel gewonnen mit Vegas 4-2. Man muss aber auch da sagen, es war schon wieder interessant. Er hat wohl nicht alle Namen gekonnt. Jetzt kann man da natürlich auch nur so nicht so den Riesenvorwurf machen. Aber er hat zum Beispiel auch in der PK gesagt, wo er dann vorgestellt wurde, er hat sich so gar nicht so richtig die Spiele angeguckt, der Vegas Golden Knights vorher. Auch das wirkt so ein bisschen nicht so ganz durchdacht, dann jemanden zu nehmen, der gar nicht so super vorbereitet ist, aber wie gesagt, er muss jetzt erstmal 2 Wochen überstehen, dann kommen die Playoffs und so eine Playoff-Serie ist ja dann auch immer eine ganz eigene Geschichte und warten wir auch da mal ab, was dann aus der Ära John Tortorella bei den Vegas Golden Knights wird, ob die lang ist oder ob dann eben entsprechend das Ganze nur ein kurzes Experiment und vielleicht sogar Fiasko war. Damit würde ich sagen, sind wir jetzt bei knapp einer Stunde angelangt und ich gebe nochmal den Hinweis auf die Folge, weil ich sie wirklich gut fand, weil auch die Kollegen verschiedenste Aspekte angesprochen haben. Auch aus Sicht Berichterstattung war das sehr, sehr interessant, was da zu hören war bei Bissl Hockey. Also da sehr, sehr gerne mit reinhören. Und ja, ansonsten würde ich einfach erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.